Deutschlandfunk.
Hallo und herzlich willkommen bei uns im Hörsaal von Deutschlandfunk Nova. Wir suchen für euch die besten Vorträge aus allen Bereichen der Wissenschaft. Ich bin Sibylle Salewski. Der Job unserer heutigen Rednerin ist es, über die Zukunft nachzudenken. Ein Fun Fact über sie: Sie ist Mitglied der World Science Fiction Society. Aber dieser Teil ihrer Biografie ist nur ihr Hobby. Denn wenn Florence Gaub, unsere heutige Rednerin, über die Zukunft nachdenkt, geht es um ernste Themen.
Ich muss natürlich mir die schlimmsten Zukünfte überhaupt vorstellen. Ich stelle mir Variationen von Krieg in Europa vor und sonst überall auf der Welt. Das würde ich mental gar nicht aushalten, wenn ich nicht am Ende zurückkommen würde und mir überlegen würde, okay, was machen wir, damit das nicht passiert? Was machen wir, damit, wenn es passiert, wir gut aus der Sache rauskommen?
Das ist die Arbeit von Florence Gaub, in Szenarien zu denken. Das heißt, sich zu überlegen, wie verschiedene Zukünfte aussehen können. Das Ziel dabei ist, herauszufinden, was wir heute, jetzt, in der Gegenwart tun können.
Also wir reisen gedanklich in die Zukunft, um dann zurückzukommen und hier etwas zu tun.
Was wir heute hier tun können, damit es keinen Krieg gibt, darum geht es in unserem Vortrag. Florence Gaub ist Politikwissenschaftlerin und Militärexpertin. Sie ist Reserveoffizierin in der französischen Armee und Direktorin der Forschungsabteilung des NATO Defense College in Rom. Sie hat die Europäische Union beraten und ist Mitglied des Weltzukunftsrates des Weltwirtschaftsforums. Außerdem ist sie eine exzellente und gefragte Rednerin. Was wir dringend tun müssen, sagt Florence Gaub, ist zu verstehen, was Russland will.
Russland möchte eine Macht sein, eine Weltmacht. Und natürlich stören wir es dabei, aber wir stören es, wenn wir ihm zu nahe kommen. Und vor allem stören wir seine Expansionspläne nach Norden und Süden. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich will damit nicht sagen, wir müssen die nur mal anrufen und nett mit denen reden. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass wir nicht verstanden haben, was Russland eigentlich von der Situation möchte. Und das ist essentiell, um jetzt nicht aus Versehen eine Eskalation auszulösen.
Warum Florence Gaub trotzdem optimistisch ist, das erzählt sie jetzt in ihrem Vortrag. Der hat den Titel »Zukunft ist mehr als das neue Gestern. Neue Rahmenbedingungen für die deutsche Sicherheitspolitik«. Gehalten hat sie diesen Vortrag am 22. September 2025 in München.
Ich fange vielleicht mal kurz mit Karl Valentin an. Ich habe auch eine Zeit lang geglaubt, früher war die Zukunft besser, da hatten wir nicht die Gefahr eines Krieges. Wir hatten angeblich die Sowjetunion besiegt und alles war für Demokratien bestens. Und dann habe ich das gemacht, was Forscher machen. Ich bin in die Archive gegangen und habe mich mal eingelesen, wovor hatten wir eigentlich früher Angst? Und habe festgestellt, Deutsche haben eigentlich immer Angst vor der Zukunft. Was sich ändert, ist, wovor wir Angst haben. Aber dieser Mythos, dass es mal eine Zeit gegeben hat, zum Beispiel die 90er Jahre, wo wir uns zurückgelehnt haben und gedacht haben, so, jetzt ist ja eigentlich alles gut, das stimmt so nicht. Warum sage ich das vorweg? Weil ich diesen Mythos aufhebeln möchte, dass es jetzt so schlimm ist wie noch nie zuvor. Es ist schlimm, aber das heißt nicht, dass es früher nicht auch schlimm war. Das ist vielleicht ein doppeltes Negativ, aber ich glaube, das ist gefährlich, sich zu sagen, es war noch nie so schlimm wie jetzt. Weil was passiert, wenn Sie denken, es war noch nie so schlimm wie jetzt? Dann denken Sie, dann schaffe ich es auch bestimmt nicht. Und das sollten wir auf keinen Fall denken, weil ich bin mir ganz sicher, dass wir einige Optionen haben, die jetzt vor uns liegen. Also wenn es Sie interessiert, lesen Sie Republik der Angst von Frank Gies. Das sind so, ich glaube, 800 Seiten über deutsche Ängste seit 1945. Ein ganz interessantes Buch. Ich musste auch immer wieder lachen. Aber tatsächlich gibt es immer wieder Gründe, Angst zu haben, weil die Zukunft ist eben nicht per se vorhersehbar. Und deswegen ist auch der Titel meines Vortrags Rahmenbedingungen genau der richtige, weil es gibt natürlich einen gewissen Rahmen. Ich nenne es immer einen Korridor, in dem die Zukunft stattfinden wird. Wir kennen viele der Rahmenbedingungen, aber wir wissen eben auch vieles nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, in den 20 Minuten, die ich habe, erkläre ich Ihnen ein bisschen, wie wir das bei uns am NATO Defense College machen. Wir schauen immer erstmal, was wissen wir eigentlich ziemlich genau über die Zukunft, die vor uns liegt in unserem Bereich. Also was sind unveränderbare Sachen? Wir fangen jetzt nicht jeden Morgen an und überlegen uns, geht morgen die Sonne wieder auf? Manche Sachen sind einfach so, wie sie sind. Werden Menschen plötzlich 200 Jahre alt? Nein. Aber es gibt auch bestimmte Sachen, da haben wir viele Daten. Wir wissen bestimmte Trends, die sich nicht so leicht verändern werden. Und das zusammen bildet dann den Rahmen. Und dann gehen wir rein und schauen, okay, was wissen wir eigentlich nicht? Wie können wir herausfinden, was wir nicht wissen? Und vor allem, was tun wir am Ende damit? Und das ist ganz essentiell, dass Sie sich vor Augen führen, dass der Mensch als wahrscheinlich einziges Wesen auf der Welt die Fähigkeit hat, sich eine Zeit vorzustellen, die es nie gegeben hat, die es vielleicht auch nie geben wird. Wenn Sie alleine denken an die ganzen Horrorszenarien, die Sie sich schon mal ausgemalt haben und die danach nicht wahr geworden sind, warum haben wir diese Fähigkeit eigentlich? Wir haben sie, damit wir heute in der Gegenwart damit etwas tun. Also wir reisen gedanklich in die Zukunft, um dann zurückzukommen und hier etwas zu tun. Und das ist eigentlich fast der wichtigste Schritt, denn wenn man das nicht macht, dann lähmt man sich nur. Also gerade in meinem Job, ich muss natürlich mir die schlimmsten Zukünfte überhaupt vorstellen. Ich stelle mir Variationen von Krieg in Europa vor und sonst überall auf der Welt. Das würde ich mental gar nicht aushalten, wenn ich nicht am Ende zurückkommen würde und mir überlegen würde, okay, was machen wir, damit das nicht passiert? Was machen wir, damit, wenn es passiert, wir gut aus der Sache rauskommen? Das hat einen interessanten psychologischen Nebeneffekt. Es macht glücklich. Ich bin Optimistin. Ich bin auch deshalb Optimistin, überhaupt Menschen, die viel über die Zukunft nachdenken und darüber, was sie damit machen können, sind optimistischer. Warum? Weil sie halt drüber nachdenken, was kann ich tun? Und je mehr man drüber nachdenkt, was man tun kann, desto mehr fühlt man, was man neudeutsch Eigenwirksamkeit oder Selbstwirksamkeit nennt. Und das fühlt sich gut an. Und das gilt nicht nur für einzelne Personen, das gilt auch für ganze Gesellschaften. Finnland zum Beispiel, in unseren Kreisen ist es der Champion der Zukunftsvorausschau. Die denken sehr viel über die Zukunft nach, sind auch unfassbar wehrhaft. Wir können nachher, wenn Sie wollen, auch ein bisschen mal einsteigen in das finnische Gesamtsicherheitskonzept, wo die gesamte Gesellschaft eingebunden ist in die Vorbereitungen, falls es zu einem Krieg mit Russland kommen sollte. Und die Finnen sind selbst die überraschtesten darüber, dass sie regelmäßig auf Platz 1 des Happiness Index der Vereinten Nationen sind. Wenn Sie schon mal in Finnen begegnet sind, wundert Sie das vielleicht ein bisschen, aber Sie sind tatsächlich sehr weit oben auf dieser Liste. Sie sind auf Platz 1. Und meine These ist, weil Finnland dauernd darüber nachdenkt, was es tun kann, um seine Zukunft positiv zu beeinflussen. Wir haben das leider bisher nicht so in Deutschland. Also ich rede jetzt auch von der institutionellen Ebene. Okay, also dann sage ich Ihnen jetzt erstmal, was wir mit ziemlicher Sicherheit wissen, dann was wir nicht wissen und dann enden wir mit, was können wir tun. Okay, fangen wir an mit den Gewissheiten oder was wir sichere Annahmen nennen in der Zukunftsforschung. Ich habe davon 1, 2, 3, 4. Die erste bezieht sich auf die USA. Ich glaube, was ich schade finde an der aktuellen Debatte zur Trump-Regierung, ist, dass wir ein bisschen vergessen, dass es einen größeren Kontext gibt und der hat viel mehr zu tun mit den militärischen Realitäten der USA als mit persönlichen Beziehungen, die wir eigentlich alle im Kollektiv mit Donald Trump haben. 2010, also es war die Regierung Obama, sind zwei wichtige Sachen passiert. Die amerikanische Regierung, damals Obama, hat den sogenannten Pivot to Asia, also das Umkippen oder nicht Umkippen, wie heißt wohl Pivot auf Deutsch? Konzentration, kann irgendjemand übersetzen? Ihr auch nicht, bin ich froh. Auf jeden Fall die Konzentration, die strategische Verschiebung des amerikanischen Fokus auf Asien verkündet. Also es war ganz klar, in dem Moment war für die USA der nächste strategische Herausforderer China. Das war 2010. Das war auch das gleiche Jahr, als die Alliierten, also alle NATO-Staaten zusammen, sich versprochen haben, ab jetzt geben wir 2% für Verteidigung aus. Und was ist passiert in Europa? Nicht überall, aber in diesem Land und auch in vielen anderen haben wir uns die Finger in die Ohren gesteckt und haben gesagt, na, das brauchen wir eigentlich nicht, weil unser Nachbar Russland, der ist ja total nett und dass wir es den USA versprochen haben, ist ja eigentlich auch irrelevant. Das hat Obama gestört, das hat Trump 1 gestört, das hat Biden gestört und das hat auch überraschenderweise dann auch Trump 2 gestört. Also 15 Jahre ist es jetzt her, dass wir das versprochen haben, dass wir wissen, dass die USA sich strategisch weg von Europa und Nahost und hin nach China, hin nach Asien verändern wollen. Und wir haben es einfach ignoriert. Ja, es gab viele gute Gründe, viele schlechte, aber wir haben es ignoriert. Denn Fakt ist, dass weil die USA ihr eigenes Militär auch abgerüstet haben, sie können keinen Zwei-Fronten-Krieg leisten. Also wenn es zu dem Szenario kommt, die USA hat ein Problem mit China im Südchinesischen Meer und wir haben ein Problem mit Russland, die USA können nicht bei uns sein. Das würde nicht gehen, weil sie es militärisch nicht hinbekommen. Und das ist da, wo sich das alles entzündet hat, kulminiert jetzt in wirklich ätzender Rhetorik, auch zum Teil aus den USA, das gebe ich zu. Aber ich finde zum Teil dieses sich stürzen auf, das hat was mit Populismus zu tun und Demokratie und wir haben nicht mehr die gemeinsamen Werte und so weiter. Das mag sein, aber dem zugrunde liegt, dass wir ein großes Versprechen gebrochen haben und dass wir keine guten Alliierten sind, wenn wir unsere Versprechen nicht einhalten. Denn genau so funktioniert die Allianz. Also merken Sie sich, die USA können keinen Zwei-Fronten-Krieg führen. A und B, für die USA ist China das größere Problem als Russland. Und sie denken, Russland ist euer Problem, Europa. Das heißt nicht, dass sie uns komplett allein lassen, aber sie denken in erster Linie, es ist unsere Verantwortung. Dann kommen wir zur zweiten Gewissheit. Warum sind die USA eigentlich so besorgt wegen China? Was wissen wir über Chinas gerade militärische Entwicklung? Und wenn man da genau hinschaut, ich glaube auch in Deutschland geht es in der Debatte ein bisschen unter, es ist schon ein bisschen besorgniserregend. Zum Beispiel wissen wir, dass in den nächsten 5 Jahren will China seine nuklearen Sprengköpfe von 600 auf 1000 erhöhen, die Stückzahl. Es hat Interkontinentalraketen jetzt schon, das heißt, sie können über sehr lange Strecken Raketen schießen, 8000 Kilometer. Sie können dann Alaska treffen, sie können Hawaii treffen, sie können die USA mit Raketen treffen. Hyperschallraketen, das sind Raketen, die sind so schnell, dass ein traditionelles Raketenabwehrsystem sie eigentlich gar nicht erwischen kann, sind auch in der Röhre. Sie haben 6-mal so viele Überwachungs- und Aufklärungssatelliten am Planen. Sie haben demnächst, jetzt haben sie noch 2 Flugzeugträger, bald 5. In Europa, wollen Sie raten, wie viele wir haben, wenn wir alle zusammennehmen, alle Europäer, haben wir 1. Na, 2, denkt da jemand? Nee, soweit ich weiß, nur 1, Charles de Gaulle in Frankreich. Der ist auch schon ganz schön alt, wird dann in den nächsten Jahren mal aussortiert. Aber als Kollektiv, jetzt Europa, haben wir 1 Flugzeugträger. Brauchen wir den? Können wir nachher drüber sprechen. Aber es zeigt Ihnen vor allem eine Sache, nämlich Ambition. Also es geht jetzt nicht so sehr darum, was machen die mit diesen ganzen Sachen, sondern was wollen sie uns damit signalisieren oder was signalisieren sie sich selbst? Dazu kommen wir gleich noch. Also wir wissen, dass China ein massives militärisches Aufrüstungsprogramm hat. Das ist nicht gegen uns gerichtet per se. Sehr wahrscheinlich hat es auch viel Verteidigungslogik drin. Aber der Punkt ist, erste Annahme, die USA denken. Zweite Annahme, das ist ein Problem. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, die dritten sicheren Annahmen. Viele davon kennen Sie schon, denn es geht um Russland. Was wissen wir sicher über Russland? Wir wissen, dass Russland angekündigt hat, dass es sein Militär vergrößern will auf 1,5 Millionen Mann. Es hat auch noch ganz viele andere Sachen, die will ich nicht alle im Detail erzählen. Vieles davon ist langweilig, wenn man nicht so unbedingt vom Fach ist. Aber zum Beispiel verändern sie auch das Training der Soldaten darauf, in fremden Gebieten, in Gebieten, wo es feindselig ist, also außerhalb Russlands operationell zu werden. Drohnen haben wir ja erst letztens spektakulär gesehen. Russland ist auch nach wie vor weltweit Nummer 1 in Artillerieproduktion. Das heißt, sie können einfach sehr schnell sehr viel kaputt machen. Ich erzähle Ihnen gleich am Ende nochmal, wenn man das so miteinander vergleicht, ist die Frage auch, ob man es vergleichen kann. Russland, das Militär ist nicht besonders sophisticated, es ist jetzt nicht technologisch hochgerüstet. Ich wurde auch irgendwann mal in einer Sendung gefragt, ja, aber warum kostet es bei uns so viel mehr als in Russland zum Beispiel? Das hat viele Gründe. Ein Grund ist natürlich, unser Militär ist sehr viel technologischer, weil je mehr Technik, desto weniger Opfer auf unserer Seite, aber auch auf der anderen Seite Präzisionswaffen, solche Sachen. Aber zum Beispiel auch unsere Soldaten, das kostet im Schnitt, ein Soldat, der für einen NATO-Staat irgendwo hingeschickt wird, kostet 200.000 Euro im Jahr, weil es wahnsinnig teuer ist, das ganze Equipment und natürlich auch die Versorgung im Anschluss. Das sind alles Sachen, das haben russische Soldaten nicht. Also ich würde sagen, es gibt einen guten Grund, warum das so teuer ist. Aber trotzdem, obwohl Russland technologisch jetzt unterlegen ist, wissen wir, es hat sehr viel destruktive Gewalt. Das ist einfach eine sichere Annahme und das sehen wir ja auch in der Ukraine, können das jeden Tag beobachten. Also das sind so ein paar Fakten. Wir wissen auch, dass Russland seine Marine neu aufstellen will. In der Nordsee wird die nordische Seeroute aufgehen und Russland findet das besorgniserregend. Ein Großteil seiner U-Boote sind da oben. Wer ist noch da oben? Natürlich NATO-Staaten, USA, Norwegen, Kanada. Wenn Sie mich fragen, alles schaut immer aufs Baltikum. Ich denke eigentlich eher, die Arktis wird ein Problem werden, weil da sehr viele Interessen aufeinanderstoßen, wirtschaftliche Interessen, geografische Verwundbarkeiten und so weiter. Und Russland denkt zu weit nach vorne. Russland denkt bis 2050 in militärischer Hinsicht und es bereitet sich eindeutig auf einen möglichen Konflikt vor. Ob der dann kommt, komme ich gleich noch drauf zurück. Aber wie gesagt, hier, das sind die Annahmen. Wir wissen, die Fähigkeiten werden da sein. Und dann kommen wir zu der letzten Gewissheit und das sind wir selbst. Russland hat uns letzte Woche ganz anschaulich daran erinnert, dass wir keine ordentliche Luftabwehr haben. Wenn Sie sich jetzt fragen, wie kann das passieren? Also das ist eine Serie von Gründen. Erstens, die schlechte Nachricht, es gibt keine perfekte Luftabwehr. Also die Vorstellung, dass wir irgendwie unter so einem Kessel sitzen könnten und nichts würde uns treffen, die gibt es leider nicht. den Traum muss ich Ihnen nehmen, aber es gibt natürlich verschiedene Methoden. Es wird auch an einigen getüftelt, darauf komme ich gleich zurück, aber gerade Drohnen, weil sie so niedrig fliegen quasi, Sie erinnern sich an Michael Rust, wie er auf dem Roten Platz gelandet ist, das ist ein bisschen das gleiche Konzept. Wenn Sie unterm Radar durchfliegen und gerade so was Kleines, da ist die Technik einfach noch nicht so weit. Jetzt kann eine Drohne Schaden anrichten, hängt davon ab. Diese Drohnen haben jetzt keinen Schaden angerichtet. Man kann sie natürlich bestücken mit Explosionen und sonst irgendwas. Aber die Frage ist, was ist eigentlich der Sinn? Und damit komme ich gleich zu dem Thema, was wissen wir eigentlich nicht? Keine ordentliche Luftabwehr. Wir haben natürlich, ich habe schon gerade gesagt, Arktis. Wir haben in der NATO-Nordflanke eine große Lücke. Also wir reden natürlich immer über die Ostflanke, manchmal auch noch über die Südflanke. Aber die NATO hat ja auch eine Nordflanke, gerade seitdem Finnland und Schweden beigetreten sind. Bei uns in der NATO ist der Witz immer, die Schweden sind der NATO beigetreten und die NATO ist Finnland beigetreten. Denn Finnland findet, dass wir eigentlich alle sein sollten wie Finnland. Tatsächlich ist es für uns ein Vorteil, also jetzt für uns als NATO ist der Beitritt dieser beiden Staaten ein Vorteil, denn es macht das Leben für Russland ungleich schwieriger. Sie haben jetzt eine größere Grenze, eine längere Grenze gemeinsam mit der NATO und sie haben halt da zwei Nachbarn, die wirklich sehr gut eingestellt, besser als wir, denke ich, eingestellt sind auf das, was da gerade passiert. Sage ich auch gleich noch was dazu. Aber gerade wenn es um die Nordflanke geht, haben wir als NATO eine Lücke. Warum? Was passiert da oben alles in der Arktis? Also wie viele Staaten haben wir in der NATO, die sich vorbereitet sind auf Konflikte aller Art in sehr kalten Konditionen? Niemand eigentlich. Wir haben sehr wenig Satelliten da oben. Das heißt, wir wissen auch gar nicht so oft, was passiert da eigentlich. Und wir haben, wie ich schon gesagt habe, eine große Gemengenlage. Wir haben französische U-Boote da, wir haben russische, wir haben natürlich auch amerikanische. Und deswegen bräuchten wir eigentlich eine Strategie, um zu verstehen, was passiert da eigentlich. Dann würde ich auch noch sagen, ich glaube auch, dass was wir auch noch nicht so richtig haben, ist gerade in Deutschland irgendwie ein großes Verständnis dafür, was eigentlich gerade passiert. Und ich glaube, es ist auch ein Erklärproblem, dass ich öfter sehe, dass mit Zahlen um sich geworfen wird, um den Leuten Angst zu machen. So, wenn ihr das jetzt nicht macht, dann kommt der Russe 2030. Ich finde das sehr schwierig, können wir auch nachher darüber sprechen. Denn damit kommen wir jetzt zu dem Teil, was wir nicht wissen und auch, was wir tun können. Und deswegen halte ich das für schwierig, so zu tun, als wäre eigentlich quasi der Krieg schon vor der Tür und jetzt stellen wir uns noch einen Kanister in den Keller und dann war es das. So, damit komme ich zu dem, was wissen wir eigentlich nicht. Was wir nicht wissen ist, schaffen wir es, unsere militärischen Ziele zu erreichen, die Zeitenwende. Sie wissen es vielleicht, dass militärische Prozesse unfassbar lang sind, was immer so ein bisschen ironisch ist, weil Krieg selber dann sehr überraschend und schnell ist. Also ein Militär bereitet sich quasi jahrzehntelang auf ein Event vor, was dann so kommt, dass er es meistens nicht hat kommen sehen, auf eine Art, wie er es nicht hat kommen sehen und auch viel schneller als geplant. Das ist die Realität der Sache. Aber Anschaffungen dauern ewig. Weil wenn wir heute einen jungen Offizier einstellen, dann ist er in 20, 25 Jahren in eine Verantwortungsposition. Das heißt, wir haben jetzt Brigadegeneräle, die sind noch während dem Kalten Krieg eingetreten. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber die Generation danach ist die Generation der 90er Jahre, hat vor allem Friedensmissionen erlebt. Also sowas dauert einfach immer sehr lang. Wir denken eigentlich eher in Generationen im Militär und das braucht dann Zeit. Die schnellste militärische Reform, die wir je gesehen haben historisch, war die USA nach Vietnam. Und das hat 10 Jahre gedauert. Und Sie müssen sich vorstellen, die USA mit den Ressourcen, dem Tempo, dem politischen Willen haben 10 Jahre gebraucht. Gut, Ressourcen haben wir jetzt auch, aber Tempo haben wir anscheinend nicht. Und weiß auch nicht, ob wir wirklich alle den politischen Willen haben, dass die Bundeswehr so umgebaut wird, dass sie das ist, was wir eigentlich wollen. Geben Sie der Sache ein bisschen Zeit. Es liegt auch in der Natur der Sache. 10 Jahre ist wirklich Best Case. Ich denke, es wird wahrscheinlich wirklich länger dauern, bis wir an den Punkt kommen, vielleicht eher 15. Dann ist eine der Fragen, und das wissen wir eben nicht, passiert denn in diesen 15 Jahren was? Sind wir wirklich so nackt, wie wir denken, wenn schon was vorher passiert? Meine Antwort ist nein, aber bis es passiert ist, wissen wir es nicht genau. Ich sage Ihnen gleich noch was dazu. Das andere, was ich interessant finde, was wir nicht wissen, von der Anschaffung eines militärischen Materials zur Bereitschaft, da liegen Welten dazwischen. Was meine ich damit? Ich habe irgendwann mal gesagt, Krieg ist kein Fußballspiel. Es ist nicht so, dass man einfach 22 Leute auf den Platz stellt und dann spielt man 90 Minuten und dann ist es erledigt. Das ist ungleich komplexer. Gerade bei moderner Kriegsführung, wenn Sie 200 Panzer haben, dann müssen Sie die erstmal bereit haben. Ich sage Ihnen nicht, welches Land, aber ich kenne ein NATO-Land, das hat 200 Panzer und davon sind 19 einsatzbereit. Ja, also deswegen, das gilt aber auch für Russland und China. Das heißt, wenn die dann Hyperschallraketen und Panzer haben, wissen wir noch nicht, sind die denn einsatzbereit. Operational Readiness ist was ganz anderes, weil es heißt nicht nur, das ist jetzt technisch alles auf Schuss, sondern da habe ich auch einen Offizier, der weiß, wie das funktioniert, die Kommunikation funktioniert, denn es sind immer so viele verschiedene, am Ende ist Krieg ehrlich gesagt sehr viel Logistik, sind so viele Parteien involviert, kriegt man das alles koordiniert, das weiß man nicht im Vorhinein. Und man weiß auch nicht bei den anderen, ob die das besser können als wir. Und der wichtigste Punkt vielleicht ist Intention. Die Intention Russlands, jetzt muss ich aufpassen, weil es ist ein bisschen ketzerisch, was ich jetzt sagen werde, aber ich habe das Gefühl, es hat sich in Europa der Gedanke breit gemacht, alles, was Russland will, ist die NATO zu zerstören. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich glaube, dass Putin das wahrscheinlich gut fände. Ich glaube, der findet das nicht gut, dass es die NATO gibt. Aber ist das sein Ziel? Oder worum geht es eigentlich gerade? Und da tun wir uns ehrlich gesagt, finde ich, schwerer, als man denkt, was noch verschlimmert wird dadurch, dass unsere Russland-Expertise ja gerade einfach langsam den Bach runtergeht. Unsere Forscher können nicht mehr nach Russland fahren, wir haben keine Kooperationsprojekte mehr mit russischen Universitäten und so. Verstehen Sie mich nicht falsch, das ist nicht per se nicht falsch, aber es heißt, wir sollten uns schon klar darüber sein, dass fast der wichtigste Teil in so einer angespannten geopolitischen Lage, nämlich verstehen, was will die andere Seite eigentlich, da investieren wir nicht so viel wie in Panzer und Drohnen. Also wenn Sie mich jetzt fragen, was will denn dann Russland? Russland möchte eine Macht sein, eine Weltmacht. Und natürlich stören wir es dabei, aber wir stören es, wenn wir ihm zu nahe kommen. Und vor allem stören wir seine Expansionspläne nach Norden und Süden. Ich habe vorhin die Marine erwähnt. Russland möchte sich auch als wirtschaftliche Weltmacht aufbauen. Was braucht es dafür? Zugang zu den Weltmeeren, Nordmeer und Persischer Golf. Also ein Russland-Experte hat zu mir gesagt, ihr denkt immer, Russland ist eine Ost-West-Macht, aber es ist eigentlich eine Nord-Süd-Macht. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich will damit nicht sagen, wir müssen die nur mal anrufen und nett mit denen reden, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass wir nicht verstanden haben, was Russland eigentlich von der Situation möchte. Und das ist essentiell, um jetzt nicht aus Versehen eine Eskalation auszulösen. Genau das war im Kalten Krieg besser als jetzt. Es gab viel dichteres Verständnis dessen, was die andere Seite will. Und genauso geht es auch um China. Wenn Sie sich mal anschauen, China zum Beispiel, Chinas Abschreckungsstrategie beinhaltet, ein Klima des Krieges herzustellen. Als ich das gehört habe, ich gedacht, oh Gott, hoffentlich wissen wir, dass wir das aber ernst nehmen. Also wenn wir das Gefühl haben, es kommt zum Krieg, dann ist das für uns nicht nur eine Strategie. Wir denken, das ist jetzt real. Also diese strategische Empathie, die fehlt uns aktuell. Und ich glaube, da könnte man auf jeden Fall nochmal nachhaken. Was wissen wir noch nicht? Wann passiert es? 2030 ist die Zahl, die haben Sie schon öfter durch die Presse geistern hören. Ich kann Ihnen sagen, es ist nicht so einfach zu kalkulieren, wann es zu einem Krieg kommen kann. Und das erinnern wir uns ja eigentlich alle noch im Jahr 2022, haben vieles trotzdem nicht kommen sehen. Dabei war es so wahnsinnig offensichtlich. Also diese Zahl ist, glaube ich, eine Methode, um den Leuten verständlich zu machen, dass es dringlich ist, dass wir jetzt keine Zeit zu verlieren haben. Die Idee teile ich, aber hören Sie auf, so auf den Eierkocher zu schauen, so okay, jetzt ist es die Eieruhr schon, jetzt ist die Zeit bald um und dann kommt der Krieg. Ich glaube auch Sönke Neitzel hat es irgendwann gesagt, das wird der letzte Sommer des Friedens. Ich glaube, ich kann guten Gewissens sagen, es war nicht der letzte Sommer des Friedens. Einfach weil zu viel getan wird, damit es auch so bleibt. Das heißt nicht, dass wir das alles nicht machen müssen, aber ich finde es sehr schwierig, wenn mit so Ängsten gespielt wird und dann Jahreszahlen, jetzt wissen Sie, haben noch 5 Jahre Zeit, dann kommt es zum Krieg. Es ist nicht so leicht zu kalkulieren. Es ist nicht so leicht zu kalkulieren, weil A, wir haben gar nicht so viel Zugang zu russischen Quellen, wie wir es früher hatten. Verteidigung ist immer ein Gebiet, wo wenig Informationen geteilt werden. Es wird auch gern mal geflunkert, wenn Ihnen was erzählt wird. Es gibt also Publikationen, da teilen wir eigentlich Informationen, aber natürlich wird da auch manipuliert. Also ich finde es ehrlicher zu sagen, wir wissen es ehrlich gesagt nicht genau. Also gehen wir jetzt mal vom Schlimmsten aus und bereiten uns darauf vor. Aber nicht diese Jahreszahl 2030. Und natürlich Elephant in the room, es hängt davon ab, was in der Ukraine passiert. Je länger Russland in der Ukraine verhaftet ist, desto langsamer wird es in der Lage sein oder desto später wird es in der Lage sein, irgendwas anderes zu machen. Das ist kein Grund, den Krieg zu verlängern, aber es hängt halt ganz stark davon ab. Deswegen finde ich die Zahl 2030 auch schwierig. So, alles Mögliche, was wir nicht wissen, was können wir tun? Ich glaube, das Wichtigste ist, und da rede ich jetzt natürlich mit den Falschen, weil sie sind ja alle hier und wollen hören, was wir dazu zu sagen haben, ist sich wegducken und sich der Debatte nicht stellen. Ich glaube, es ist ganz normal, dass Menschen sich mit einem Thema wie möglicher Krieg mit Russland sich nicht auseinandersetzen wollen. Aber ich habe ja vorhin gesagt, je mehr sie sich damit auseinandersetzen, je mehr sie verstanden haben, was man eigentlich tun kann und was auch schon passiert, desto besser wird es ihnen damit gehen. Sie sind jetzt alle hier, aber es gibt auch viele Leute, die treffe ich auch auf den Talkshows, die denken, nein, es muss einfach nur vorbei sein, ihr müsst einfach nur mal Moskau anrufen und dann ist alles gut. Ich kann Ihnen versichern, das wird versucht, aber wir kommen einfach nicht weiter. Weil es gibt einfach Momente, man kommt inhaltlich nicht mehr weiter, wenn die Interessenlagen überhaupt nicht übereinstimmen. Also Wunschdenken ist gefährlich, fühlt sich gut an, aber ist gefährlich. Sich nicht wegducken, sich mit dem Thema auseinandersetzen, aber am besten immer auf die pragmatische und konstruktive Seite schauen. Was können wir noch tun? In Szenarien denken. Eine Sorge, die ich ein bisschen habe, ist, dass sich auf ein Szenario gerade vorbereitet wird. Und das Szenario heißt, das kennen Sie wahrscheinlich, Angriff aufs Baltikum oder Polen. Kein Wunder, wenn Sie mich fragen, dass genau da jetzt was passiert ist, weil Russland ist viel besser darin, uns zu verstehen, als wir darin, Russland zu verstehen. Die haben ganz genau verstanden, dass wir eigentlich denken, wenn, dann passiert hier was. Aber ich, wie gesagt, ich denke, es könnte in multiple andere Weisen auch schief gehen, zum Beispiel in der Arktis, weil irgendwie eskaliert wird, ohne das zu wollen und so weiter. Also dieses eine Szenario, was wir in meinen Kreisen nennt man das die Known Future. Jetzt haben wir uns alle eingerichtet, wir kennen ja jetzt die Zukunft, 2030 wird Polen oder ein baltisches Land angegriffen. Das ist gefährlich, weil dann denken wir, es gibt keine anderen Szenarien. Wir müssen in verschiedenen Szenarien denken und dann so investieren. Nicht gleich losgehen und jetzt kaufen wir erstmal Drohnen und jetzt kaufen wir ein paar Panzer, weil das brauchen wir jetzt gerade. Und am meisten lache ich immer, wenn die Leute sagen, der Krieg der Zukunft ist schon da. Nee, das ist der Krieg der Gegenwart. Der Krieg der Zukunft sieht dann wieder anders aus, sonst würde er ja nicht so heißen. Und wir sind leider immer 20 Jahre zu spät. Das liegt in der Natur der Sache. Es gibt da so einen Satz, den kennen Sie vielleicht auch. Jeder General bereitet sich auf seinen letzten Krieg vor. Das geht nicht anders. Das ist die Erfahrung. Aber trotzdem wird es heißen, es wird auch in der Zukunft Überraschungen geben, in der Art, Krieg zu führen. Damit komme ich zum Dritten, was wir tun können. Und das ist vielleicht auch für Sie interessant, denn es ist auch was, was Sie tun können. Denn es geht nicht nur um Waffen. Ich finde die Technophilie, die in meinen Kreisen herrscht, manchmal ein bisschen nervig. Also es gibt diese Obsession mit der neuesten Waffe, die Drohne und die Hyperschallrakete und sonst irgendwas. Wenn Sie Clausewitz gelesen haben, dann wissen Sie, dass am Ende ist Krieg ein Konfliktzustand, wo es darum geht, den Willen der Gegenseite zu beugen oder zu brechen. Und alles, was Sie kaufen, oder was sie tun, das soll nur zu diesem Ziel führen. Das heißt, natürlich hat dieses Material eine Funktion, aber vergessen Sie nicht die Software. Und das, auch das kann Russland viel besser als wir, psychologische Kriegsführung. Oder sagen wir, bei uns heißt das jetzt kognitive Kriegführung, dass man ihnen Angst macht. Zum Beispiel die russischen Jets im Baltikum, das hat ihnen vielleicht Angst gemacht, als sie das gesehen haben. Genau das ist die Intention. Geht gar nicht darum, die NATO zu zerstören, es geht darum, ihnen Angst zu machen. Und da können wir von Schweden lernen. In Schweden gibt es eine staatliche Agentur, die heißt die Schwedische Psychologische Abwehragentur. Und die kümmert sich darum, dass die Bevölkerung eher einzuordnen hat, wenn sowas passiert, wie kann man damit umgehen, wie kann man resilienter werden, so als Individuum. Das fehlt uns, glaube ich. Strategische Empathie habe ich schon gesagt, Russlandstudien und dann habe ich noch eigentlich fast den wichtigsten Punkt. Was machen wir eigentlich mit dem ganzen Frieden, den wir dann erreicht haben? Das fehlt mir nämlich in der Debatte. Wir machen das ja nicht alles nur, damit wir weiter leben können, sondern auch während dem Kalten Krieg. Ich bin in München aufgewachsen, also wir haben als Kinder gedacht, irgendwann kommt es mal zum Krieg mit der Sowjetunion und dann sind wir dran. Übrigens, wir sind nicht mehr ein Frontline-State, also das ist jetzt viel weiter im Osten. Das würde nicht mehr direkt hier passieren, dank der NATO-Osterweiterung. Aber das Gefühl ist trotzdem, dass was sie brauchen, ist eine Zukunft, wo sie wehrhaft sind, aber auch etwas, worauf sie hinarbeiten. Und das, da schaue ich auf die Bundesregierung, das ist vielleicht auch ein Thema für Sie dann. Was für ein Deutschland wollen wir eigentlich, was für ein Bayern wollen wir eigentlich in diesem sicheren, was weiß ich, 20, 30 oder 50 kreieren. Und das fehlt. Denn niemand geht zur Bundeswehr, meldet sich zur Wehrpflicht an, wenn er nicht weiß, wofür er eigentlich kämpft. Wir haben eine Studie bei uns in Auftrag gegeben, um zu schauen, wie ist es eigentlich bestellt um die Wehrbereitschaft. Es ist ja viel drüber orakelt. Und wir haben rausgefunden, die Frage, würdet ihr für Deutschland kämpfen, ist die falsche Frage. Die Frage, die man stellen muss, ist, für welche Zukunft würdet ihr kämpfen? Was ist so viel wichtiger als die Gegenwart? Was ist so viel wichtiger als euer Leben, dass ihr dafür sterben würdet? Und das ist eigentlich eine bessere Zukunft. Das ist der ultimative Motivator und das geht ein bisschen verloren. Bevor ich jetzt aufhöre, sage ich Ihnen jetzt erstmal auch die guten Nachrichten. Jetzt haben Sie mitgekriegt, wie schwierig alles ist. Dann sage ich Ihnen aber trotzdem noch, Russland kann uns sehr wehtun, aber das Wichtigste ist, dass wir ja nicht alleine sind. Und wenn Sie die beiden nebeneinander legen, dann sehen Sie, dass die NATO zumindest in vielerlei Hinsicht stärker ist als Russland. Solange wir im Kollektiv sind, sind wir eigentlich safe. Russland hat dann 1,5 Millionen Soldaten, die NATO hat 3,5 Millionen. Es stimmt, Russland hat viel Panzer, viel Artillerie, natürlich eine Atombombe. Wir sind viel technologischer, Tarnkappen, Bomber, Präzisionswaffen und so weiter. Vor allem aber sind wir viel integrierter. Das, was ich gerade berichtet habe, so wie schwierig das ist, wenn man verschiedene militärische Einheiten koordinieren muss, das können wir besser. Was stimmt, ist, dass Russland eine sehr aggressive nukleare Doktrin hat. Die der USA ist weniger aggressiv, aber auch da, ich finde, das Verhalten Russlands jetzt in den letzten 3 Jahren, die berühmte rote Linie, ist so oft überschritten worden. Es müsste für mich zu einer extremen Situation kommen, damit Russland eine Atombombe verwendet. Aber das nennt man dann Abschreckung. Ja, die Taktiken sind unterschiedlich, aber sie sollten durchaus darauf vertrauen, dass wir auch vieles für uns haben. Also was wir wollen, ist abschrecken. Wir wollen, dass es eben nicht zum Krieg kommt mit Russland. Und das machen wir auch, indem wir glaubhaft suggerieren, dass wenn es passiert, dass es schlecht für Russland ausgehen würde. Das wird dann manchmal als kriegstreiberisch wahrgenommen, aber Sie müssen es so wahrnehmen, dass es die Abschreckungsdoktrin heißt, ich zeige der anderen Seite meinen Willen, meine Wehrfähigkeit und dann kommt es erst gar nicht dazu. Und das ist die Lehre aus dem Kalten Krieg und deswegen, denke ich, bin ich auch immer noch ziemlich optimistisch. Dann ende ich hier. Dankeschön.
Das war die Politikwissenschaftlerin Florence Gaub über neue Rahmenbedingungen für die deutsche Sicherheitspolitik. Sie hat ihren Vortrag am 22. September 2025 in München gehalten. Bei den Munich Economic Debates organisiert wurden die vom CES-IFO-Forschungsnetzwerk, dem IFO-Institut und der Süddeutschen Zeitung. Ich habe noch einen Tipp für euch. Wollt ihr den Hörsaal mal live erleben? Dann kommt nach Halle zum Silbersalz Science and Media Festival. Das findet statt am 31. Oktober 2025. Der Eintritt ist frei. Ihr könnt einfach vorbeikommen, zuhören und mitmachen. Unseren Hörsaal-Vortrag an diesem Tag, den hält der Informatiker und Verhaltensforscher Tim Landgraf. Es wird darum gehen, was die Intelligenz eines Bienenschwarms mit künstlicher Intelligenz zu tun hat und was wir daraus lernen können. Den Link zum Festival und die Infos, die findet ihr natürlich bei uns auf der Seite und in den Shownotes. Kommt vorbei, wir freuen uns auf euch.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.